Willkommen zur Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft und Florian Freistetter.
Und Holger Klein.
Aschbacher Update.
Gibt's nicht.
Och Mann. Okay, Neues aus dem Weltall.
Ja,
der Blutmond gestern.
Ja, da war nicht gestern, aber vorgestern,
genau.
Hast du, ja. Aber über den reden wir noch, beziehungsweise wir reden über einen anderen Mond. Zuerst habe ich gedacht, fangen wir mal an mit Feedback aus der Hörerschaft. Das haben wir eigentlich nie. Nee. Aber ich habe tatsächlich interessantes Feedback bekommen und Feedback, das auch für die Hörerschaft interessant ist. Wir haben ja.
Wir müssen dazu sagen, wir haben schon Feedback, aber wir reden da irgendwie nie drüber. Warum eigentlich nicht?
Wissen wir doof? Weiß ich nicht, weil wir unsere Hörerschaft verachten. Nein. Nein, tun wir nicht.
Natürlich
tun wir das nicht. Aber wir hatten in der letzten Folge ja über Spitzbergen gesprochen und über Gletscher dort. Und ich habe erwähnt, dass ich da immer schon mal hin wollte und als Kind dahin wollte und so. Und dass es halt ja nicht so einfach ist, nach Spitzbergen zu kommen. Und dass es da vermutlich sehr interessant ist. Und dann hat ein Hörer geschrieben. Und der hat geschrieben, weil er mit seiner Frau schon des Öfteren in Spitzbergen war. Und das war Lutz Neumann, glaube ich, wenn ich mich an den Namen richtig erinnere. Und der hat dort einen Podcast aufgenommen, beziehungsweise war halt dort und hat dort sehr viel Zeug aufgenommen, sodass insgesamt 10 Folgen rausgekommen sind.
Gute Güte.
Und diese 10 Folgen sind so ungefähr, ja, das ist so jede Folge, ja, zwischen 30 und 60 Minuten. Und das ist einmal so eine schöne Reportage. Also jetzt kein so Podcast, wie wir ihn hier machen, wo wir so vor uns hinklabern, sondern das ist wirklich so Reportage. Also hat dort mit den Leuten gesprochen, die dort sind, wie man dort lebt, wie man dort studiert, irgendwie über den Tag mit einem Taxifahrer, mit einem Bierbrauer. Also Leben in Spitzbergen und die Geschichte von Spitzbergen und die Natur von Spitzbergen. Also in den 10 Folgen hat man einmal so eine schöne Reportage über Spitzbergen, kann man sich sehr schön anhören. Heißt nicht der Mond, aber fast, heißt dieser Podcast.
Nicht der Mond, aber fast. Wo ist das erschienen? Ist das einfach so freie Produktion? Weil
Schnelle
gegoogelt finde ich halt nur so die ganzen Abgreifplattformen.
Ja, ich habe jetzt, es gibt auch eine Fotoserie. Ich habe jetzt leider die E-Mail. Ich bin eigentlich nicht gut vorbereitet, das merke ich gerade. es gibt eine E-Mail, die ich gerade nicht finde. Das ist es. Nein, hier, ich habe sie gefunden. Schau, so gut bin ich vorbereitet. Also, Lutz hat das geschrieben, Lutz Neumann, und der war mit seiner Frau dort. Und die hat eine Fotoserie gemacht dazu.
Mhm.
Und was er verlinkt hat, war auf YouTube. Okay, er hat es über YouTube geschickt, den Link. Und da gibt es anscheinend, gibt es da Fotos auf YouTube zu diesem Podcast dazu. Schaue ich gleich mal. Ja, aber nur so einzelne Standbilder. Aber man kann es vermutlich hören, ja sowieso, egal auf welchem Anbieter man das hört.
Ja.
Und die Fotoserie dazu kann man vermutlich auch sich ergoogeln.
Ah, ich habe die Webseite gefunden, die echte. Das ist schön, die tue ich in die Shownotes. Ja, wunderbar.
Gut, passt. Ja, ist für alle, die sich dafür interessieren, was da oben abgeht, ist sehr interessant. Ich habe viel gelernt, was ich noch nicht wusste, was immer gut ist.
Das war jetzt der Mond, über den wir geredet haben, ne?
Nein, der Mond kommt nicht. Auch noch. Wollen wir gleich mit dem Mond anfangen?
Können wir gerne machen, weil ich feig's immer noch rum, wie vorgestern Abend hier in der Stadt der Teufel los war.
War ja los bei euch.
Ja, ja, und irgendwie auf allen, weiß ich nicht, ob es alle sind, aber also auf der Strecke, auf der ich dann gefahren bin, standen die Leute teilweise, also sie haben sich halt so versammelt, dass sie von Brücken und irgendwelchen Punkten aus den Mond noch sehen können, also am Horizont. Und da war so dermaßen der Teufel los, als wäre irgendwie Karneval. Das war ein sehr witziger Abend.
Ja, ich meine, es ist schon interessant, so eine Mondfinsternis, aber was dann teilweise draus gemacht wird, gerade so medial, finde ich immer ein bisschen übertrieben, aber wir haben es auch angeguckt. Also ich bin mit meiner Frau und meiner Schwiegermutter im Park gesessen, auf der Parkbank, und wir sitzen da gemütlich und gucken uns den Mond an, bis wir festgestellt haben, in so einem Park stehen auch überraschend viele Bäume rum und das Ding war ja schon bei Aufgang verfinstert. Da sind wir da gesessen, wir dachten, immer noch kein Mond, was ist da los? Und dann sind wir so in der letzten halben Stunde der Totalität halbwegs panisch durch die Gegend gelaufen und haben irgendwo einen Punkt gesucht, wo wir das doch nochmal sehen können und haben ihn aber gefunden. Also
dabei konnte man das doch alles im Fernsehen sehen, das war doch, ich weiß gar nicht, was ihr da für einen Stress euch macht.
Ja, nee, aber es ist schon interessant, so eine Mondfinsternis, also wenn man jetzt sowas noch nie gesehen hat, dann ist es natürlich auf jeden Fall interessant, auch wenn man weiß, was passiert, es schaut halt einfach cool aus, wenn das Ding auf einmal rot ist anstatt gelb, aber wenn nicht so aus wissenschaftlicher Sicht ist da jetzt wenig zu holen bei einer Mondfinsternis, bei einer Sonnenfinsternis mittlerweile auch nicht mehr, also das sind Dinge, die eigentlich wissenschaftlich nicht mehr bespielbar sind. Also alles, was wir wissenschaftlich da rausfinden konnten im Laufe der Jahrhunderte über Mond und Sonnenfinsternisse von der Erde aus, haben wir rausgefunden. Also
was ja ganz interessant ist, ne? Weil das heißt ja immer, dass die Wissenschaft, diese kalte, rationale Wissenschaft, jegliche Romantik irgendwie wegmachen würde. Nee, wir haben alles erforscht, was man mit Mondfinsternissen erforschen kann, und trotzdem stehen die Leute draußen und schauen sich das gerne an.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch cool. Ich kann es allen empfehlen. Schaut euch das an, wenn ihr das anschauen könnt. Man, jetzt ist mal vorbei, aber es kommt die nächste sicherlich bald wieder. Ich weiß es gar nicht auswendig, aber die Dinger kommen eh dauernd, also Mondfinsternisse. Es gibt, glaube ich, eine partielle Sonnenfinsternis demnächst, aber die kann man, glaube ich, nur von der Antarktis und von Neuseeland aus sehen. Also,
ich glaube, die nächste Mondfinsternis ist dann irgendwie in 3 Jahren oder irgendwie.
Ja, also, das ist, die sind jetzt nicht, es ist jetzt, ja, das geht. Ja, ich habe 2 Geschichten noch über den Mond, also nicht über die Mondfinsternis, aber über den Mond. Eine Geschichte ist eine wissenschaftliche Geschichte, die andere ist eine persönliche Anekdote mit Medienkritik.
Fang doch mit der wissenschaftlichen Geschichte an und geh dann über in die Medienkritik.
Okay. Die Medienkritik ist eigentlich, klingt so hochgestochen, ich will eigentlich nur schimpfen über jemanden, der mich geärgert hat.
Ja, mach ja auch, man nennt's Medienkritik.
Ja. Nein, es gab tatsächlich vor kurzem eine neue Studie. Da haben österreichische Forscherinnen und Forscher untersucht etwas, wo man sich auch denkt, müssen wir das noch untersuchen? Aber anscheinend musste man noch. Zusammenhang zwischen Mondphase und Geburt. Mhm. Weil es heißt ja immer so, ja, bei Vollmond, da ist immer im Krankenhaus Chaos, weil erstens zu viele Unfälle, zweitens zu viele Geburten, und alle bestätigen das und alle Hebammen bestätigen das und so weiter, wird immer erzählt. Aber das ist ja etwas, was man sich tatsächlich eigentlich recht problemlos anschauen kann. Ich meine, Geburtenstatistiken haben wir, die sind alle sehr klar, meistens sogar auf die Minute genau, aber zumindest taggenau kriegt man hin. Und im Krankenhaus natürlich, ja, die haben alle Daten. Und ja, die Mondphasen wissen wir auch, wann die sind. Also das ist eigentlich sehr einfach, das entsprechend anzuschauen. Aha. Und was ich interessant fand, war die Einleitung zu dem Text über diese Forschungsarbeit, weil da war noch ein Detail drin, das ich nicht kannte, aber bei genauerer Betrachtung dann doch nicht so überraschend ist. Melatonin ist ja ein Hormon? Ja, ein Hormon, das wir haben, und man weiß, das konnte man wissenschaftlich zeigen, dass Melatonin bei Vollmond in der Nacht weniger gebildet wird als sonst.
Ja, weil es heller ist.
Wahrscheinlich wird es das so sein, aber das ist etwas, was man wusste, das habe ich jetzt nicht gewusst, aber wie gesagt, wenn man drüber nachdenkt, ist es gar nicht so unwahrscheinlich oder so überraschend. Also wir wissen, dass zumindest da ein Einfluss auf den Körper ist, und Melatonin hat tatsächlich auch einen Einfluss bei der Geburt. Steht ja die, das ist auch wieder ein schönes Wort, es dürfte die Kontraktilität der Gebärmutter erhöhen.
Dürfte.
Ja, mich hat sie ja an Wort Kontraktilität gestört. Da gibt es sicherlich ein vernünftigeres Wort dafür, das man verwenden hätte können. Aber ja, also
Zusammenziehbarkeit.
Irgendwie sowas, ja. Ja, aber jedenfalls, das könnte einen Einfluss haben. Also wir vermuten, dass Melatonin eben auch auf die Gebärmutter einen Einfluss hat. Das heißt, hypothetisch könnte es da über diesen Umweg des Melatonin den Einfluss von Mondphase auf die Geburt geben. Das war die These. Naja, und dann haben sie gesagt, gucken wir mal Daten. Und die haben wirklich viele Daten sich angeschaut, war von der Med-Uni Wien. Und die haben fast 500.000 Geburtsdaten sich genommen.
Das ist eine ordentliche Stichprobe, ja.
Ja, alles aus Österreich in dem Fall, über 8 Jahre hinweg an allen 82 Krankenhausabteilungen in Österreich, die Geburten machen. Und das waren eben in den 8 Jahren 462.947. Ja, und jetzt haben die das halt mal so statistisch aufgeschlüsselt und erstmal geguckt, wie viele waren am Tag, wie viele waren in der Nacht. Mhm. 200, ich runde jetzt immer auf die nächstgrößere 10.000er, weil sonst wären wir alle verrückt mit den Zahlen. 240, also wenn jetzt die Zahl nicht, die 500.000, ist egal, ihr wisst, was ich meine. 240.000 Geburten waren am Tag, 220.000 Geburten waren in der Nacht. Also ja, kleiner statistischer Unterschied, aber gut, kann man auch wieder anders erklären vermutlich. Die Geburt ist ja nichts, was von einer Sekunde auf die andere erfolgt, sondern das kann man ja auch ein bisschen timen, sagen wir mal so. Und vielleicht warte ich dann doch in der Früh und fahre ich gleich um 5 Uhr morgens los und dann warte noch bis 6 Uhr morgens oder irgendwie sowas. Oder ja, also da ist vermutlich Das Personal im Krankenhaus ist in der Nacht weniger da als am Tag. Das heißt, also das ist jetzt vermutlich nicht so überraschend, dass am Tag ein bisschen mehr zur Welt kommen als in der Nacht. Und dann haben sie aber wirklich tatsächlich auch die Mondphasen untersucht und geschaut, okay, wie viel sind bei Vollmond, wie viel sind bei Neumond, wie viel sind bei anderen Mondphasen und so weiter. Und ich erspare jetzt die entsprechenden Zahlen alle. Man kann sich das dann in der entsprechenden Zeitungsartikel durchlesen oder auch in der Studie selbst. Können wir beides in den Shownotes verlinken. Es gibt keinen statistischen Zusammenhang, haben sie nicht gezeigt. Und auch bei dem Zustand der Babys, wie es da steht, gab es da anscheinend, ich weiß nicht, ob das medizinische Terminologie ist, kurzfristig ungünstige Zustände der Neugeborenen. Also wahrscheinlich irgendwelche Komplikationen, die dann schnell wieder weg sind oder irgendwie sowas. Aber auch da, selbst da nichts, was irgendwie mit Mondphasen korreliert. Also nichts mit Mondphasen bei der ganzen Geburtengeschichte. Jetzt auch wissenschaftlich mit, ein paar 100.000 Daten aus 8 Jahren österreichischen Geburten nachgewiesen.
Es wird trotzdem nicht aus den Menschen rausgehen, Vorstellung, dass der Mond hier irgendetwas im Körper macht.
Ja, macht aber nicht.
Außer verrückt, wenn das Licht vom Mond zu hell ist bei Vollmond und man die Vorhänge nicht zugezogen hat.
Ja. Ja, und jetzt noch die Medienkritik, oder wolltest du noch was
zu Geburt sagen? Nein.
Also Medienkritik, also wenn sich Ereignisse stattfinden, sowas wie Perseiden oder Mondfinsternis oder andere vorhersehbare astronomische Ereignisse, dann machen die Medien ja das, was die Medien immer machen. Sie gucken nach, ob sie irgendwo wen finden, der ihnen irgendwo ein Interview gibt und halt ja im Wesentlichen die Dinge sagt, die sowieso dann jedes Jahr gesagt werden, wenn die Perseiden wieder stattfinden oder die Mondfinsternis stattfindet. Und solche Anfragen kriege ich als Astronom, der öffentlich als Astronom bekannt ist, auch immer wieder. Und beantworte ich normalerweise, wenn jetzt nichts anderes dringend dagegen spricht, auch immer recht gerne, es sei denn, es ist sehr kompliziert, der technische Ablauf. Und so in dem Fall habe ich auch eine Anfrage bekommen, wo es darum ging, ein paar Fragen zur kommenden Mondfinsternis zu beantworten für Euronews. Habe ich gewusst, Euronews gibt's, das ist so eine Webseite, aber habe jetzt keine große Erfahrung
gehabt. Das ist auch, glaube ich, ein Fernsehsender, ne?
Ich habe keine Ahnung, also ich habe jetzt gewusst, die gibt, sie ist jetzt nicht aktiv als dubios in Erinnerung und wahrscheinlich ist Euronews auch nicht dubios, will ich jetzt gar nichts behaupten, also habe ich gedacht, okay, ja, wie gesagt, ich kann jetzt hier, schick mir eine Mail, kann ich Fragen beantworten, jetzt irgendwo so großartiges Interview oder sonst was, schaffe ich nicht, aber ja, kein Problem, machen wir hier ein paar E-Mails und dann habe ich so 5 Fragen per E-Mail bekommen und das fand dazu schon ein bisschen komisch gewirkt, also das war nur eine Frage zur Mondfinsternis, da ging es halt darum, was die Wissenschaft damit anfangen kann, habe ich schon gesagt, nix, aber und wie ich als Astronom die halt beobachte, wissenschaftlich oder halt so ästhetisch und so, und dann kamen aber nur Fragen zur Astrologie, ob das jetzt irgendwie, also nicht nur bei einer Frage, aber wie das halt irgendwie, weil die Astrologie sich ja auch damit beschäftigt und so weiter, und ich habe halt ja das gesagt, was es halt da zu sagen gibt, nämlich, dass die Astrologie halt ja
Mumpitz
Wissenschaft ist und esoterischer Unsinn ist und dass sie nicht mal in sich selbst konsistent ist und so weiter. Und ja, waren halt 3 Fragen und ich habe 3 kurze Antworten gegeben. Und dann kam der Artikel raus und das ist ein erstaunlich langer Text geworden, also wirklich lang. Mein Teil taucht gleich ganz am Anfang auf. Also der fängt an mit, ja, kurz hier der Blutmond und hier Dings für Astronomie interessant. Und dann sagt der Astronom, aus wissenschaftlicher Sicht gibt's nicht mehr viel zu beobachten. Und das sind so die ersten 2 Absätze und dann kommt Astrologie, 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 Astrologie. Ich werde noch einmal zitiert mit, das ist esoterischer Unsinn.
Immerhin.
Und die Astrologie kann auch nicht funktionieren, weil sie halt in sich komplett inkonsequent ist und es keine astrologischen Regeln gibt, die besagen, welche Himmelskörper eine Rolle spielen. Das ist was ich gesagt habe. Und dann kommen irgendwie 5 verschiedene Astrologie-Leute, die alle sagen, ja, das ist Blödsinn und der Astronom hat keine Ahnung. Also die da wirklich direkt auf mich, dann auf offensichtlich reagieren. Also hier Silke Schäfer, leitet einer der bekanntesten Astrologen im deutschsprachigen Raum und irgendein Diplompsychologe, der dann sagt hier, dass die benutzen die Planetendaten der NASA und mit KI kann man das jetzt noch besser machen und so weiter.
Wahrscheinlich auch noch Blockchain.
Weiß ich nicht. Und schön, dass er sagt irgendwie, weil die Astronomie, die Astronomen würden ihre Argumente immer wieder anbringen, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Ja, sagt der Herr.
Das sagen die Astrologen, die.
Ja. Und er sagt noch irgendwie hier, schließlich kann man die Lufttemperatur auch in Celsius und Fahrenheit messen, deswegen verneint es nicht die Richtigkeit der jeweils anderen Maßeinheit. Ja.
Wow, sowas überhaupt zu veröffentlichen ist schon, das ist halt richtig, richtig beschissener Journalismus. Also ja, im Grunde ist es ein journalistischer Offenbarungseid, solche Sachen zu veröffentlichen.
Ne, ich fand's halt irgendwie ein bisschen, gut, bis es jetzt sowas passiert halt, ja. Also sowas habe ich schon oft genug gesehen, solche
Artikel. Ja, aber sowas hat nicht zu passieren, weil Journalismus ist eins der Werkzeuge, das wir benutzen können, um Sinn von Unsinn zu unterscheiden.
Ja,
aber wenn da halt JournalistInnen in den Redaktionen sitzen, die selber dem Unsinn verfallen sind und das Ganze immer in eine Richtung drehen, dass es irgendwie seriös sinnvoll aussieht, das ist halt kein Journalismus.
Ja, es ist halt dieser typische, da habe ich auch schon lange einen Artikel drüber geschrieben früher, es ist halt dieser typische, wir fragen den einen und dann fragen wir die andere auch noch, damit wir ausgewogen sind.
Ja, genau, aber das ist so he said, she said Journalismus, ja. Und das kann man wirklich, das kann halt weg, das braucht niemand mehr, das hat uns auch das Problem mit dem Klima eingebracht, das brockt uns einfach nur Probleme ein, also ich will...
Sowas habe ich oft genug erlebt, da habe ich mir jetzt nicht großartig aufgeregt. Und was mich dann ein bisschen genervt hat,
war... das total auf.
Ja, mich auch. Aber
immerhin steht ein Name drüber, das ist doch schon mal was. Dann kann man ja mal gucken, was ja. sonst noch
was so. Was mich halt genervt hat, war, oder was mich halt irritiert hat, war tatsächlich, dass offensichtlich ich gefragt wurde nach meiner Meinung und diese Meinung dann den AstrologInnen gezeigt wurde, damit sie darauf reagieren können. Und aber ich dann nicht mehr. Also das fand ich ein bisschen nervig, dass ich da jetzt quasi in dem Artikel, ich bin halt der blöde Wissenschaftler, über den die Astrologen sagen können, ja, der hat keine Ahnung.
Genau. Ja, und das darf nicht passieren. Das darf also einer Redaktion einfach nicht passieren, weil die Astrologen haben keine Ahnung. Das weiß auch jeder. Ja, weil sonst würden sie ja vielleicht auch mal Vorhersagen machen, die eintreffen, was nicht stimmen, was sie nicht tun. Ja, außer wenn sie sehr viele machen, weil auch eine kaputte Uhr zweimal am Tag die richtige Zeit anzeigt. Aber das ist, sowas regt mich immer maßlos auf. Also das ist mit Homöopathie und diesen ganzen anderen Pseudowissenschaften passiert das ja auch regelmäßig in den Medien, dass da wieder so getan wird, als wäre das in irgendeiner Form noch ernst zu nehmen.
Ja, leider.
Das ist, tatsächlich rege ich mich wahrscheinlich jetzt gerade mehr auf, als du dich, ist auch ganz...
Ja, ich habe mich schon vor ein paar Tagen aufgeregt drüber, also bin jetzt schon durch mit Aufregen, aber ja, das ist halt, das sind die Dinge, also da habe ich... Nein, ich wollte gerade sagen, ich habe ein bisschen einen Fortschritt erlebt, aber wenn ich zurückdenke an die Astrologie-Sendung, die der ORF vor einem halben Jahr oder einem Jahr irgendwie geplant hat, es hat sich nicht viel geändert. Ja, machen wir Wissenschaft lieber.
Ja, machen wir zumindest versuchen, was zu, irgendwie Wissenschaft zu kolportieren. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, welche WissenschaftlerInnen das waren, aber sie haben rausgefunden, dass nicht nur die Gene für Übergewicht verantwortlich sind. Dazu haben sie sich dann Kinder angeguckt und gesehen, Kinder übergewichtiger Eltern haben häufig selbst Übergewicht. Das liegt an den Genen beider Elternteile, beim Vater aber fast ausschließlich durch Vererbung, bei der Mutter durch Vererbung und durch nicht vererbbare Effekte. Also selbst wenn die Mutter keine Gene direkt vererbt haben sollte, passiert ja manchmal zum Beispiel Patchwork-Familien oder sowas, siehst du trotzdem einen Einfluss der Mutter auf das Übergewicht der Kinder. Und das ist ein indirekter Einfluss, nämlich über das gelebte Verhalten. Also ne,
ja, klar.
Wie lebt man, wie ernährt man sich und so weiter. Und was man sieht, ist, dass ein höheres Gewicht der Mutter auch ein höheres Geburtsgewicht der Kinder haben und langfristig einen höheren Body-Mass-Index des Kindes haben, besonders in der Jugend, schreiben sie dazu. Finde ich eigentlich ganz cool. Und interessant ist, dass was sie als Maßnahme daraus ableiten, ist, bei Müttern das Gewicht zu reduzieren, insbesondere während sie schwanger sind, weil das kann dabei helfen, in der nächsten Generation Adipositas zu verringern, also das Risiko für Adipositas zu verringern. Schon ganz cool. Und der Vater hat nichts zu sagen, weil der ist ja den ganzen Tag arbeiten.
Wahrscheinlich.
Der bringt ja das Geld ran.
Ja, erwundert mich tatsächlich, dass das irgendwie wirklich die Mutter ist. Und weil die Väter sind ja auch hoffentlich zu Hause und essen. Und es ist ja auch nicht so, dass die wirklich den ganzen Tag arbeiten. Also das,
aber es ist ja wahrscheinlich nicht nur das Essen, das dann zubereitet auf den Tisch kommt, sondern alles drumrum. Ne? Wie oft probiere ich am Kuchenteig und solche Sachen. Ne?
Ja. Weißt du, was auch dazu führt, dass man dick wird?
Alkohol.
Ja, auch, aber Zucker.
Zucker, ja, doch.
Mhm. Ja, und weißt du, was dazu führt, dass man mehr Zucker isst?
Zucker.
Nein, hohe Temperaturen.
Was?
Ja, das ist eine neue, eine coole Hot Studie.
Sugar Yoga.
Ja, die kam jetzt gerade raus, das ist in Nature Climate Change veröffentlicht, eine Studie. Die haben sich untersucht, die haben angeschaut, Temperatur und Zuckerkonsum. Mhm. Und zwar war das Uni Cardiff plus USA inklusive Weltbank, weil da Daten her sind. Und die haben sich Lebensmitteleinkäufe US-amerikanischer Haushalte von 2004 bis 2019 mal zusammengetragen. Mhm. Also was kaufen die US-amerikanischen Haushalte ein für Sachen? Und das dann verglichen mit allen möglichen meteorologischen Daten aus den Regionen natürlich, also jetzt nicht irgendwie global.
Kommt man da drauf? Das wüsste ich gerne mal. Ich wüsste gerne, wie ist diese Nullhypothese entstanden? Hat da einer gesessen und gedacht, komisch, immer wenn es heiß ist, esse ich Schokolade.
Naja, nee, aber immer wenn es heiß ist, isst du zum Beispiel Eis.
Ah.
Oder trinkst halt mehr Getränke und vielleicht denkst du, ach, so eine schöne kühle Cola oder sowas. Ich meine, da ist auch Zucker drin in dem ganzen Zeug. Ja, und das sagst du jetzt nicht irgendwie, oh, jetzt hätte ich aber gern hier, weiß ich nicht, einen schönen heißen Döner oder sowas. Also denkst du auch nicht bei 40 Grad. Genau. Also das, auf die Idee kann man
Schmorgericht.
Schon kommen. Ja, also auf die Idee kann man schon kommen.
Stimmt, ja.
Weil, wenn es wärmer ist, Körper braucht mehr Flüssigkeit und dann, ja, nimmst du halt Flüssigkeit, mehr Flüssigkeit zu dir als sonst, dann kommst du darauf an, was ist in der Flüssigkeit drin. Beziehungsweise haben die sich auch andere Sachen angeschaut. Aber sie haben es eben nicht nur mit Temperatur verglichen, sondern eben auch andere Daten, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Und das Ergebnis zeigt einerseits das, was man erwartet, andererseits etwas Seltsames, was ich mir nicht ganz erklären kann und was ich auch nicht erklärt gefunden hätte. Man kann auf jeden Fall mal sehen hier, dass der Zuckerkonsum ansteigt mit der Temperatur. Das sieht man recht gut. Also die fangen hier so an, Temperatur, keine Ahnung, geht bei 0 Grad los und zwischen 0 und 10 Grad tut sie eigentlich so gar nichts in dem Zuckerkonsum. Und dann so ab 10, 12 Grad steigt so kontinuierlich an bis so ungefähr, naja, so 24 Grad. Bei 24 Grad ist so ein Plateau, da kommt dann nicht mehr Zucker. Das geht bis ungefähr 28 Grad und dann geht's runter. Dann fällt's wieder ab die Kurve bis ungefähr 30 Grad. Bei 32 Grad, pusch, geht's wieder steil nach oben. Mhm. Und dieser komische Knick, warum man so zwischen 24 und 30 Grad weniger Zucker zu sich nimmt, keine Ahnung. Ich habe das Paper nochmal schnell dazu. Also in dem Artikel darüber wird's nicht erwähnt. Und in dem Paper selbst hätte ich jetzt spontan auch nichts gefunden, aber ich habe es jetzt, wie gesagt, nur mal kurz überflogen, was der Grund ist, warum da diese komische Knick drin ist. Also vielleicht hat die Hörerschaft da ein paar Ideen. Was sie aber auch noch gezeigt haben, ist die Aufspaltung. Also die haben da quasi drei Sachen angeschaut, wo Zucker drin sein kann, nämlich eben Getränke mit Zucker, gefrorenes, also keine Ahnung, Eis, Sorbet, gefrorener Joghurt, keine Ahnung, was noch alles irgendwie Frozen Dessert sein kann. Und dann halt ja so Backwerk, Bakery und so Zeugs. Und da sieht man schon, also was ich gesagt habe, das Backwerk, das sinkt mit der Temperatur, geht runter. Die Frozen Desserts, also das Eis, geht langsam nach oben. Also da ist der Anstieg hin zu höheren Temperaturen recht flach, aber kontinuierlich. Und diesen komischen Knick siehst du wirklich nur in den Getränken. Keine Ahnung, warum man zwischen Temperaturen von 24 und 30 Grad offensichtlich weniger zuckerhaltige Getränke trinkt, als bei Temperaturen unter 24 Grad oder bei Temperaturen oberhalb von 32 Grad. Keine Ahnung.
Das finde ich aber auch mal spannend. Aber ja.
Vielleicht ist das, also vielleicht hat die Hörerschaft Zeit, sich das Paper genau durchzulesen, genauer als ich es mir jetzt gerade durchgelesen habe in der Vorbereitung und findet da noch irgendwie einen Halbsatz, der das erklärt. Oder vielleicht hat
hier jemand Leute eine aus Theorie. Der
Forschung und kann das erklären, ja.
Genau, vielleicht habt ihr ja auch die ein oder andere Theorie. Das kann ich ja dann mal sagen. Ich spare mir die Überleitung von Zucker zu Weizen. Die Chinesische Akademie der Wissenschaften, was so ein bisschen klingt wie früher die Russische Akademie der Wissenschaften, wenn man irgendwelche Pseudo-Erkenntnisse unter die Leute bringen wollte, die haben in Usbekistan rumgebuddelt und haben in Usbekistan, die Geschichte der neolithischen Revolution neu geschrieben. Oder so ähnlich. Also wir, also die Menschheit, die Wissenschaft geht bislang davon aus, dass, wir wissen, dass domestizierte Gerste vor ungefähr 8000 Jahren in der Nähe des Iran, also weil der hieß damals noch nicht so, in der Nähe des Iran irgendwie angebaut, angefangen, eingeführt worden ist. Was die Chinesen jetzt in Usbekistan ausgebuddelt haben, ist wilde Gerste und Steinsicheln und wie nennt man das denn? Samen und alles Mögliche von Pistazien und Äpfeln gefunden haben. Und daraus schließen sie, dass die damals auch schon
Apfeltaschen aus Gerste gemacht haben.
Apfeltaschen. Genau, ja. Ja. Und die Pistazien haben sie für Dubai-Schokolade benutzt.
Genau.
Und zwar vor 9200 Jahren, das heißt vor 9200 Jahren mindestens, haben die Leute schon angefangen, Gerste zu verarbeiten. Auf irgendeine Art und Weise, vermutlich dann irgendwie Brei draus gemacht oder Brot draus gebacken oder ein Bier draus gebraut. Und das ist sehr, sehr lange her. Ist sehr, sehr lange her. Ist halt einfach nur, also wir sehen nicht nur 8000 Jahre zurück, sondern 9200 Jahre zurück, dass Gerste weiterverarbeitet wurde. Also damals schon hatten sie hochprozessierte Lebensmittel, an denen sie dann dick geworden und gestorben sind.
Ja, die haben sich ja damals schon die Altsteinzeit-Diät propagiert.
Genau, also Paleo-Diät.
Der Alt-Paleo.
Ganz komisch. Also ich bin sicher, dass hier irgendwie auch ein paar Paleo-Diät-Leute wohnen, aber der tote Igel, der liegt immer noch vor der Tür.
Ja, keine Ahnung.
Ist doch komisch, dass den noch keiner gegessen hat. Ja.
So, und jetzt kommen wir zu einer Forschung, die auch mit der Vergangenheit zu tun hatte und ein wunderschönes neues Wort beinhaltet, zumindest für mich neu, aber vermutlich für die meisten anderen auch, mit dem man bei Scrabble und anderen Klugscheiß-Situationen wunderbar reüssieren kann. Weißt du, Holger, was die Sindonologie ist?
Sindonologie? Das ist die Lehre von den Geschenken, die Chinesen einem geben.
Nein, das wäre vermutlich irgendwie Sin oder irgendwas sowas. Nein, Sindon oder Sindone ist das italienische Wort für Grabtuch.
Oh, das Grabtuch, das berühmte, gefälschte.
Ja, es ist tatsächlich offensichtlich die Turiner Grabtuchforschung oder die Grabtuch von Turin-Forschung. Weiß nicht, inwiefern das wirklich verwendet wird, dieser Begriff, aber in dem
Zeitpunkt. Nee, das scheiß Ding wird ja total oft untersucht irgendwie. Ja. Also es ist ja irgendwie alle paar Jahre gibt es ja mal wieder einen, der ein Stück rausgeschnitten hat, weil er jetzt endgültig beweisen will, dass das tatsächlich Jesus ist, der da liegt. Ja. Und dabei kommt dann raus, dass der Stoff aus dem 14. Jahrhundert kommt oder irgendwie sowas.
Ja, aber jedenfalls wird dieses Wort vielleicht verwendet, aber wie du gesagt hast, es wird immer wieder was Neues rausgefunden und tatsächlich, weil wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, dass es nicht echt ist. Ja, das wissen wir. Und diese Forschung, die hat sich jetzt damit beschäftigt, seit wann wissen wir denn eigentlich, dass es nicht echt ist? Und man hat herausgefunden, wir wissen es schon länger, als wir bisher gedacht haben, dass wir es wissen. Und zwar hat man es eigentlich schon ja im Wesentlichen unmittelbar nachdem dieses Ding das erste Mal aufgetaucht ist.
Weil noch ein Preisschild dran hing.
So ungefähr, nee. Aber das habe ich auch nicht gewusst, wie die Geschichte von dem Grabtuch eigentlich angefangen ist. Und ich zitiere jetzt mal hier aus dem Artikel. Im Jahr 1353 gab der französische König Johann II. Der Gute aus dem Hause Valois dem Ritter Geoffroy de Charny den Auftrag, in Liré bei Troyes in der Champagne eine Stiftskirche zu errichten. Ja. Man hat also hier aufgrund von irgendwelche Könige und Ritter haben gedacht, wir bauen da hier in Frankreich irgendwo so eine Stiftskirche hin. Und in dieser Kirche hat man dann 4 Jahre später, also 1357, eine Reliquie präsentiert, nämlich das Leintuch, in dem Jesus gewickelt war, nachdem er vom Kreuz gefallen ist oder runtergeholt worden ist. Und ja, das ist dann später dann irgendwie nach Turin gegangen, dieses Tuch. Und beziehungsweise man hat Angst gehabt, dass marodierende Banden das Tuch rauben. Deswegen ist es dann irgendwo anders hingebracht worden. Und dann ist es zum Haus Savoyen gekommen und die haben es so auf Reisen mitgenommen. Keine Ahnung, so Strandtuch oder sowas, weiß ich nicht. Und ausgestellt worden. Und dann wäre es fast in der Schlosskapelle von Chambéry einem Brand zum Opfer gefallen. Und dann hat es Herzog Emanuel Philibert von Savoyen nach Turin gebracht. So, und da ist es heute. Also ist viel rumgekommen, das Tuch. Und tatsächlich bisher die ältesten Belege, dass das Ding nicht echt ist, die stammen aus dem Jahr, Ende des 14. Jahrhunderts. Da hat der Bischof Pierre Darcy gesagt, das ist ein aus Gewinnabsicht für die dortige Kirche listig gemaltes Tuch.
Ja.
Hat er gesagt damals. Und jetzt hat ein Historiker aus Belgien herausgefunden, dass es noch frühere Quellen gibt, die gesagt haben, dass das Blödsinn ist, nämlich Nicolaus Oresme oder Nikolaus von Oresme, ein französischer Prediger, Bischof, Mathematiker, Physiker, Astronom und ja, andere Sachen dann auch noch gemacht. Der war wirklich cool, der Typ. Der war ein wirklich damals schon wirklich ausgesprochener Gegner der Astrologie. Da habe ich ihn mal kennengelernt, also seine Arbeit kennengelernt, weil er halt die Astrologie wirklich für großen Blödsinn gehalten hat und das auch immer so gesagt hat. Er hat sich auch mit der damals relevanten Frage beschäftigt, ob es irgendwo anders außerhalb der Erde noch andere Welten gibt und hat gesagt, ja, nee, kann sein, kann nicht sein. Mhm. Wir haben keine Möglichkeit, das rauszufinden. Also ja, macht es keinen Sinn, sich mit irgendwas zu beschäftigen, wo wir keine Möglichkeit haben, das sinnvoll rauszufinden.
Ist ja nicht doof, ne?
Nee, der war überhaupt nicht doof, der Typ. Also wie gesagt, er hat ganz viel Mathematik gemacht. Also im Rahmen dessen, was damals möglich war in Wissenschaft, hat er sehr, sehr gute Wissenschaft gemacht. Ja, also Volkswirtschaft hat er auch gemacht, Geldpolitik und so weiter. Aha. Ja, Geldschöpfungsgewinne durch das Recht, Münzen zu prägen, stünden nicht dem Souverän, sondern der Bevölkerung zu, hat er gesagt.
Ja, heute ist die Bevölkerung der Souverän und ja, wir schöpfen wie blöde Geld. Ne?
Ja, aber wie gesagt, der kann man, wenn man Lust hat, kann man sich auch mit dem Herrn von Oresme ausführlich beschäftigen. Wie gesagt, er hat viele coole Sachen gemacht, aber hat tatsächlich auch schon ab 1370 in einem Werk namens Problemata, da hat er sich so mit allem möglichen Zeug beschäftigt. So, heute würde er wahrscheinlich irgendwie so ein keine Ahnung, Buch über Yetis und UFOs und sowas schreiben. Ja, also allen den Quatsch, der damals umging, hat er sich in dem Buch beschäftigt. Und hat da dieses Grabtuch von Turin als offenkundiges Beispiel klerikaler Täuschung beschrieben.
Mhm. Ja, das ist also schon mutig eigentlich, ja, ne, sowas aufzuschreiben.
Ja, also das hat er wirklich, da hat er hat vor den Gefahren falscher Zeugnisse und erfundener Wunder gewarnt. Mhm. Ich zitiere jetzt mal den Herrn Oresme direkt. Ich muss niemanden glauben, der behauptet, jemand hat solches Wunder für mich gewirkt, denn viele Kleriker täuschen so andere, um Spenden für ihre Kirchen zu erlangen. Das ist eindeutig der Fall bei einer Kirche in der Champagne, wo gesagt wurde, dort befinde sich das Grabtuch des Herrn Jesus Christus, wie auch bei der schier unendlichen Zahl derer, die solche Dinge und anderes gefälscht haben. Hat er damals gesagt, so 1370
grob. Und wir tun immer noch so, als ja, könnte da was dran sein. Das ist ja doch alles nicht mehr zu fassen hier.
Ja, also wie gesagt, auch dass die moderne Sindonologie kann immer noch interessante Erkenntnisse zutage fördern.
Die Sprachwissenschaft allerdings auch stellt sich raus, österreichisches Deutsch ist schöner und korrekter.
Ja, zu diesem Ergebnis, dass ich nicht so gut sprechen kann.
Zu diesem Ergebnis gekommen ist, Achtung, eine Umfrage im Standard.
Gut.
Sie schreiben, erste Ergebnisse zeichnen sich ab und sie sind durchaus überraschend. Demnach nehmen Österreicher das österreichische Hochdeutsch nicht nur als schöner und sympathischer wahr, sondern auch als gebildeter, korrekter und präziser.
Wir sind doch gebildeter als die Deutschen, ich meine, was wir eben machen.
Befragt haben sie um die 40.000 Leute mittlerweile und ungefähr 40 Mal so viele Österreicher wie Deutsche haben geantwortet. Ob das dann danach irgendwie sinnvoll gewichtet ist, stand leider nicht im Artikel. Ich frage mich die ganze Zeit, gibt es eine österreichische Entsprechung für den deutschen Ausspruch Nachtigall, ich höre dir trapsen?
Vermutlich. Ich überlege gerade, ob es was einfällt. Aber ja, wenn dann in einem ganz übertragenen Sinne, den ich jetzt aber vermutlich gerade nicht zusammenkriege. Also müsst ihr jetzt überlegen, was eigentlich Nachtigall, ich höre dir trapsen, wie man das quasi in eine neutrale Aussage übersetzt, was zurück übersetzen kann.
Das macht den Eindruck, als wäre da was falsch gelaufen oder so ähnlich. Es stinkt, es hat ein Geschmäckle.
Ja, sowas haben wir sicherlich auch, aber ich würde jetzt gerade spontan nichts einfallen. Aber ja, auch hier, heute ist Hausaufgabentag für die Hörerschaft.
Genau.
Findet das auch raus.
Egal, ich höre dir trapsen auf Österreich, also in dem im schöneren, präziseren und intelligenteren Deutsch.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich meine, ich finde das sowieso irgendwie, ich meine gut, dass die Leute ihre eigene Sprache oder ihre eigene Sprachvariation jetzt prinzipiell, ja, ich sage jetzt nicht besser finden als andere, aber das ist einfach das, was man jeden Tag trifft und alles andere ist ein bisschen fremd und das kann man halt dann je nach persönlicher Einstellung halt irgendwie lustig finden, wenn man da jetzt, keine Ahnung, als Bayer irgendwelche Norddeutschen reden hört oder als Norddeutsche irgendwelche Bayern reden hört und so weiter, aber man hat immer so das Gefühl, ja, das kann man jetzt nicht ernst nehmen oder wenn die halt dann, keine Ahnung, vielleicht mit einem arabischen Akzent reden oder irgendwie dieses arabische Deutsch, diese Jugendsprache ist auch schon übertrieben, aber du weißt, was ich meine für eine Art von Sprache. dann fühlt man sich vielleicht eher bedroht. Also das ist, überrascht mich überhaupt nicht, dass die Leute sagen, das, was ich rede, das ist das Gescheite, das gehört so und alles andere ist blöd.
Das, was ich ein bisschen irritierend fand, ist der Artikel, den der Standard dazu veröffentlicht hat, weil das klingt so seriös alles. Etwas überraschend, aber enorm solide schätzt der Forscher die Ergebnisse ein. Zwischenergebnisse, die entgegen der Lehrmeinung in der Germanistik keine Entnationalisierung des Deutschen feststellbar ist. Wo ich denke, ihr habt eine Zeitungsumfrage im Internet habt ihr gemacht. Das ist, ja, mag sich mal jeder durchlesen. Ich fand das einen total irritierenden Artikel.
Man kann auch vermutlich auch mit Online-Umfragen Wissenschaft machen, aber ja, ich muss mal wahrscheinlich richtig machen.
Aber dann schreibt man doch wenigstens in den Artikel dazu, dass das richtig gemacht worden ist, weil also stehen ganz viele Zahlen drin irgendwie. Die Zustimmung nach der Frage, egal, also es ist immer alles über 90%. Also praktisch ganz Österreich findet seine Sprache geiler als Deutsch.
Ja, das ist die Frage, ich meine, die österreichische Hochsprache, da frage ich mich immer, wie viele Leute wissen überhaupt, was die österreichische Variante des Hochdeutsch ist, oder haben die entsprechend interpretiert, weil, wie gesagt, als Österreicher, wir haben ja auch eine größere Dialektvariation, genauso wie in Deutschland, also jetzt Ostösterreicher, Wien, Niederösterreicher oder so, die reden definitiv anders als die Westösterreicher, Tirol, und die Vorarlberger, die reden sowieso, also die reden, da
können gar nicht
reden, das nee, aber das ist deutlich näher am Schweizerdeutschen als am normalen Österreichischen. Also da tue ich mir schwer, teilweise die Vorarlberger zu verstehen, wenn die wirklich hart in ihrem Dialekt rumtun. Also ob die Leute das dann quasi ihre eigene Sprache jetzt mal als Hochsprache definiert haben oder ob die wirklich diese Abstraktionsleistung bei der Umfrage gemacht haben und gesagt haben, okay, das, was ich jetzt normalerweise rede in meinem Alltag und was ich höre in meinem Alltag, das ist halt irgendwie das Tirolerisch, das Salzburgerisch oder das Kärntnerisch, und das abstrahiert haben auf das österreichische Hochdeutsch oder einfach gesagt haben, ja, das, was ich rede, ist gut und fertig.
Ja, keine Ahnung, stand nicht dabei.
Ja, aber das wäre dann die interessante Frage gewesen, wie viele Österreicher und Österreicherinnen tatsächlich das heutzutage noch das österreichische, die österreichische Hochdeutsch-Variation von der
Aber wo würde ich die denn hören?
Ja, die würdest Region? Du hören, ja, da wo du doch das normale Hochdeutsch hörst. Du hörst sie halt eben in den Staatsmedien, also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ist immer da, wo halt offiziell österreichisches Deutsch gesprochen wird. Ja, also wo Österreicher jetzt offiziell Hochdeutsch reden, im Fernsehnachrichten.
Ich dachte jetzt, in welcher Region oder sowas, weil bei uns heißt es ja immer in Hannover, da wird das sauberste Hochdeutsch gesprochen.
Ach so. Nee, keine Ahnung, ob sowas gibt, in welcher Region. Also da, ich glaube, das haben wir nicht. Aber was ich gemeint habe, ist das ist jetzt mir persönlich aufgefallen, dass mittlerweile sehr, sehr viele junge Menschen in Österreich ist kaum noch sprachlich, wenn man jetzt mal von einzelnen Vokabeln absieht, aber ansonsten kaum noch sprachlich von jungen Deutschen zu unterscheiden sind. Einfach das ist von der Sprachmelodie und der Färbung des Dialekts und so weiter. Also die reden alle wirklich so, wie man ja die ganzen Deutschen auf YouTube und sonst wo so reden hört. Also
das ist jetzt aber nicht unbedingt schlecht. Also das ist aus anderen Gründen schlecht, weil die Art zu sprechen auf YouTube und TikTok und so, ich finde die äußerst unangenehm, was auch an meinem Alter liegen kann. Das kann ich nicht so beurteilen, aber ich mag die Sprache dieser Leute nicht. Aber wenn jetzt das wiederum bedeutet, dass alle Jugendlichen gleich sprechen, also die gleiche Sprache sprechen, dann finde ich das wieder gut.
Weiß ich auch nicht, ob das der Fall ist, aber ich habe es halt so anekdotisch gemerkt von so Kindern und Jugendlichen, die man halt nicht so oft trifft, aber wo ich eindeutig weiß, das sind wirklich genuine Österreicher oder Österreicherinnen, die sind hier geboren von österreichischen Eltern und haben in Österreich ihr Leben verbracht und so weiter. Und dann treffe ich die und dann reden die und ich denke mir, ich könnte genauso gut irgendwo hier aus Hannover kommen zum Beispiel oder sonst irgendwie so. Also weiß auch nicht, ob es da Forschung dazu gibt, aber das habe ich interessant gefunden, dass sich da anscheinend sprachlich, zumindest in meiner Wahrnehmung, ein bisschen was tut.
Ach, schön.
Gut, dann habe ich jetzt noch einen Schwung Tiere.
Tiere!
Oder Astronomie.
Oh. Erstmal Tiere.
Erstmal Tiere. So, wir sind wieder in Österreich. Wir haben in Österreich natürlich
die besseren eine Menge Tiere als die in Deutschland. Natürlich,
die reden auch viel schöner als die deutschen Tiere. Nein, aber wir haben vor allem neue Tiere in Österreich, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Und zwar Taranteln. Taranteln breiten sich in Österreich auch. Also wir haben schon bisher Taranteln in Österreich gehabt, vor allem so im Osten und im Süden von Österreich. Jetzt nicht so wahnsinnig häufig, aber wir haben die schon gehabt und die gehören auch dahin. Aber Also sie sind jetzt nicht irgendwie eingeschleppt worden, sondern die sind, soweit ich das jetzt verstanden habe, schon auch schon immer da gewesen, diese Tarantel, also die südrussische Tarantel und die schwarzbäuchige Tarantel.
Sind die eigentlich gefährlich? Also nee. Es gibt so einen 50er-Jahre-Horrorfilm, der heißt Tarantula. Ich erinnere mich daran, den als Kind oder junger Jugendlicher mal irgendwo im Fernsehen nachts gesehen zu haben. Und seitdem denke ich, dass Taranteln sind mindestens so gefährlich wie weiße Haie. Und darum verlasse ich ja auch meine Wohnung nicht mehr.
Nee, also es gibt sehr, sehr verschiedene Tarantelarten. Also es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Tarantelarten gibt, aber es sehr, sehr viele Taranteln gibt's hier. Und wie gesagt, hier die apulische Tarantel und die Deserta Tarantel.
Deserta Tarantel?
Ja, genau. Genau. Die leben in auf der zu Portugal gehörenden Insel Deserta Grande.
Ah.
Ja. Und Porto Santo. Es gibt einen ganzen Schwung Viecherspinnen, die Taranteln heißen. Und es sind nicht alle giftig. Aber sehr viele sind auch nicht giftig und die beiden in Österreich, die sind tatsächlich, die sind schon giftig, aber ungefährlich. Also so halt wie, keine Ahnung, wie die Biene, ja, die sticht, klar, dann tut's auch weh. Und theoretisch in diesem Artikel, den wir dann noch genau besprechen werden, sagt der entsprechende Forscher, sie können beißen, dafür müsste man ihnen aber den Finger in den Mund stecken.
Okay. Oder sie müssen halt sehr, sehr groß sein, wie in diesem Film aus den
50, ja. Nee, also die Intensität kann mit der Wirkung eines Wespenstichs verglichen werden, hat er gesagt. Also kann ein schon beißen, weil ich bin auch schon mal von einer Spinne gebissen worden, das ist halt, tut halt weh, aber man wird halt in der Welt von allen möglichen Insekten und anderen Tieren mal irgendwie belästigt und ja, Spinnen können dich auch beißen und theoretisch, also die kleinen Spinnen, die kommen nicht durch die Haut, die Tarantel könnte theoretisch es schaffen, deine Haut zu durchbeißen, aber wie gesagt, auch selbst dann passiert ja nichts. Also es ist eher wieder ein Klima-Umwelt-Thema, denn die Tarantel, die breitet sich jetzt aus. Ja? Also die war früher halt so im Osten und Süden österreichisch heimisch, aber jetzt breitet sie sich weiter aus als vorher. Das ist wieder so ein bisschen so Citizen Science, also Hobbyforscherinnen und Forscher, die haben halt die Tarantelmeldungen quasi gesammelt oder geschaut, wo die rumlaufen, die Tiere, oder vielleicht haben die einfach allgemein nach Spinnen geschaut und das dann eben gemeldet. Aber jetzt hat man eben auch Taranteln in Gegenden gesehen von Österreich, wo sie bisher noch nicht heimisch waren. Also die breiten sich aus und so wie es ausschaut, da sind das Arten, die vom Klimawandel profitieren. Also denen gefällt es, wenn es wärmer wird, weil die ziehen den Nachwuchs im April bis Juli auf. Da kriegen die Spinnenbabys und in dem Zeitraum ziehen sie es auf und für die ist es gut, wenn es trocken und warm ist. Ja. Mhm. Je wärmer es ist, desto besser ist es für die Brut, viele Sonnenstunden, höhere Temperatur im Frühsommer, heißt mehr Kinder, die überleben und deswegen breitet sie sich aus und das hat die Biologie ein bisschen überrascht, weil man hat gedacht, okay, dass eigentlich die Landwirtschaft, also der Flächenverbrauch der Landwirtschaft, eher dafür sorgen wird, dass die Taranteln verschwinden, weil da ihr Lebensraum eingeschränkt wird, aber der Klimawandel hat dafür gesorgt, dass sie jetzt anscheinend mehr Lebensraum erreichen können, den sie vorher noch nicht erreicht haben, weil es ihnen zu kalt war und jetzt breiten sie sich aus. Und ich sag's auch nochmal dazu, was am Ende von dem Artikel steht, man muss die nicht umbringen, muss man keine Spinne umbringen hierzulande bei uns, die irgendwo rumläuft. Selbst wenn man die dann irgendwo im Frühherbst jetzt, da werden die Tarantelsichtungen tendenziell immer häufiger, weil die Tarantelweibchen jetzt gucken, wo sie den Winter verbringen. Die suchen sich irgendwo ein warmes Winterquartier. Und die Männchen, ja, was machen die? Laufen den Weibchen hinterher, damit sie sich immer mal paaren können mit denen. Und das machen die halt gerne so in Garagen, Gärten, Häusern und so weiter. Also halt ja, wo es dann wärmer ist als draußen. Das heißt, jetzt im Herbst und Winter kann es sein, dass man auch bei sich zu Hause Taranteln sieht. Das sind so 2,5 bis 3,5 Zentimeter groß.
Passt ein kleiner Finger passt da rein, aber dann ist die Tarantel auch voll. Wer weiß, ob die da noch Lust hat zu beißen.
Und man soll sie nicht umbringen, sondern gerne einfangen, aussetzen und man kann das dann natürlich auch melden bei den Taranteln. Naturbeobachtung.at heißt das in dem Fall. Da kann man hingehen und dann irgendwo hier über so ein Online-Formular sagen, hier, hab eine Tarantel gesehen und dann freut sich die Wissenschaft.
Bürgerwissenschaften?
Ja.
Mit Tarantelbissen.
Genau. Man muss sie nicht beißen lassen. Das ist nicht obligatorisch. Was reicht, wenn man sie meldet?
Ach, na gut. Wo bin ich denn? Wo gehe ich denn hin? Oh ja, auch unangenehm. Die Akzeptanzlücke. Oder ja, wie man es häufig...
Großpapier in gewissen Dingen.
Ja, du meinst die Gesamtscheiße, ne?
Ja.
Man kennt die auch unter dem Begriff Uncanny Valley-Effekt. Mhm. Das ist so dieser Effekt, dass man ein Unbehagen verspürt, wenn man zum Beispiel Roboter oder KI-Avatare oder sowas sieht, die zu menschenähnlich sind. So, und es gibt eine der Theorien, woher das kommt, also diese Akzeptanzlücke ist, dass dieses Fastmenschliche einen Schutzinstinkt auslöst, weil wenn jemand nur fast menschlich aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er krank ist und von dem halten wir uns dann lieber fern. So, jetzt haben ein paar WissenschaftlerInnen, deren Herkunft ich mir schon wieder nicht aufgeschrieben habe, ich muss mir das echt mal immer wieder zuschreiben, Entschuldigung, haben gedacht, wenn es eine Reaktion im Körper gibt, dann ist das ja oft in Verbindung mit dem Immunsystem und haben sich das Immunsystem im Zusammenhang mit dem Uncanny Valley-Effekt angeguckt, haben den Leuten Avatare gezeigt und die Leute sollten die Avatare zum Lächeln bringen, was ich auch irgendwie schon ein bisschen gruselig finde, so kille. Einige dieser Avatare waren ein bisschen gruseliger als die anderen, also andere Proportionen oder haben sich komisch bewegt oder haben ohne die Augen zu benutzen gelächelt und sowas. Und vor und nach diesen Begegnungen haben die ForscherInnen dann Speichelproben genommen und die Konzentration ermittelt von Immunoglobulin A, was ein, wie ich gelernt habe, unspezifischer Antikörper ist, der aktiviert wird, sobald wir potenzielle Krankheitsquellen sehen. Also wenn jemand Ausschlag hat, wird Immunoglobulin A aktiviert.
Wir hatten das nicht in der letzten Folge, dass du erzählt hast, dass mir schon irgendwie das Immunsystem anspringt, wenn wir kranke Menschen schon sehen?
Genau. Und das macht Immunoglobulin A. Was die jetzt rausgefunden haben, ist, dass tatsächlich, wenn die Leute diese Avatare, also Cartoonfiguren oder menschliche Avatare angeguckt haben, sich die Immunreaktion nicht verändert hat, also wenn die normal aussahen, aber bei diesen nur klein bisschen, subtil schreiben sie, abweichenden Figuren ist das Immunoglobulin A aktiviert worden. Das heißt, anscheinend ist es nicht nur, man weiß ja auch gar nicht, ob das mit dem Schutzinstinkt tatsächlich stimmt, aber es ist nicht nur irgendwas in unserer Psyche, was dafür sorgt, dass wir diesen Uncanny Valley-Effekt haben, sondern auch was in unserem Immunsystem. Es gibt eine Immunreaktion. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass diese Theorie mit den möglicherweise Kranken tatsächlich stimmt.
Interessant. Ja, dann mache ich jetzt mit einem Thema weiter, das mit deinem Thema nichts zu tun hat.
Das ist gut.
Ja, wir reden über...
Vielfalt.
Ja, nein, wir reden über dunkle Materie in der Milchstraße.
Schon wieder? Ich denke, die ist... Haben wir sie denn jetzt gesehen?
Jein. Sehen tun wir sie gar nicht, weil die kann man nicht sehen. Wir wollen wissen, aus was sie besteht.
Na gut.
Das wissen wir immer noch nicht. Wir wissen nur, dass sie da ist, aber wir wissen nicht, aus was sie besteht. Und sehen können wir sie nicht, aber wir können sie zumindest indirekt nachweisen, weil auch wenn sie kein Licht reflektiert oder aussendet oder sonst irgendwas tut, was sie sichtbar machen würde, übt sie Gravitationskraft aus. Und über diese Gravitationskraft sind wir der dunklen Materie auf die Spur gekommen, weil wir gesehen haben, dass Dinge im Universum sich so bewegen, als wäre da mehr Gravitationskraft vorhanden, als durch die sichtbare Materie vorhanden sein könnte.
Ja.
So haben wir herausgefunden, da muss noch Materie sein, die man nicht sehen kann, die aber auch Gravitationskraft ausübt, und zwar sehr, sehr viel. Ungefähr das Fünffache von der Materie, die wir sehen können. Und ja, wir haben jetzt diese dunkle Materie eben mit unterschiedlichsten Gravitationsbeobachtungsmethoden schon, ja, ein bisschen eingeschränkt, oder nicht eingeschränkt, aber zumindest ein bisschen kartografiert, sagen wir mal so, unter Anführungszeichen kartografiert. Also wir wissen oder wir vermuten, das sagen uns auch die entsprechenden Computersimulationen zur Entstehung und Entwicklung des Universums, dass Milchstraßen oder dass Galaxien wie unsere Milchstraße und andere Milchstraßen von großen Wolken umgeben sind aus dunkler Materie, den sogenannten Halos. Mhm. Also man kann sich das so vorstellen, dass wirklich eine gigantisch große, wirklich sehr, sehr diffuse Wolke aus dunkler Materie da im Universum schwebt, und mittendrin im Zentrum ist so ein kleines leuchtendes Ding hier aus normaler Materie und das ist die Milchstraße.
Und das weiß ich, ist, woher weiß ich das? Kann ich dann, weil die Gravitation, also ich kann die Gravitation dieser dunklen Materie sehen, aber nicht die dunkle Materie selbst oder woher weiß ich das?
Also Wissen tun wir in der Hinsicht nichts absolut, so, was dunkle Materie angeht. Wir haben dann nur diverse Simulationen, die man theoretisch auch noch irgendwie anders erklären könnte, wenn man sich sehr viel Mühe gibt und sehr kreativ ist. Aber wir wissen es insofern, als dass man zum Beispiel sieht, wenn ich mir anschaue, wie die Sterne sich bewegen in der Milchstraße oder in anderen Galaxien, wir haben es sowohl da als auch dort schon beobachtet, und ich schaue, wie bewegen die sich, dann habe ich eine Vorhersage aus der Gravitationstheorie, also Newton oder Einstein, die mir sagt, okay, wenn innerhalb, also die Sterne bewegen sich jetzt in diesem vereinfachten Bild im so Kreisbahnen um das Zentrum ihrer Milchstraße und ich weiß, okay, wenn innerhalb der Sternumlaufbahn um das Zentrum Masse X sich befindet, dann muss der Stern so und so schnell darum gehen.
Okay, also ich das sehe diese dunkle Materiewolke sehe ich nicht direkt, sondern ich muss sie mir herleiten.
Genau, also man hat es so gemacht, dass man, wie gesagt, ich kann mir anschauen, so eine Galaxie, die Andromeda zum Beispiel, dann sehe ich in der Mitte ist es sehr, sehr hell, da ist sehr, sehr viel Materie und weiter außen, wenn ich dann so in die Scheibe gehe oder so in den Spiralarmen, da wird die Materie immer ein bisschen weniger und gut, irgendwann ist die Galaxie aus, dann ist gar keine Materie mehr. Das heißt, man hat eigentlich erwartet, dass die Geschwindigkeit der Sterne vom Zentrum her abnimmt. Also Man sieht, die im Zentrum, die sausen da sehr schnell rundherum und dann, je weiter nach außen ich gehe, desto langsamer werden die Sterne, die sich bewegen und so ist die Vorhersage. Und dann hat man gesehen, tun die nicht. Die werden zwar am Anfang schon langsamer, aber dann bleiben sie so und werden nicht weiter langsamer. Mhm. Und das kann man sich nur erklären, wenn da draußen halt auch noch Materie ist, die wir nicht sehen können. Mhm. Und diese Rotationskurven hat man da, glaube ich, in den 60ern schon nachgewiesen. Man hat vorher schon aus anderen Gründen die dunkle Materie untersucht gehabt und quasi Hinweise auf dunkle Materie gefunden hat. Aber damals, als Vera Rubin war das, das rausgefunden hat, das war wirklich so der stärkste Hinweis, dass da wirklich was, dass die dunkle Materie jetzt nicht mehr einfach so abgetan werden kann. Hm. Weil das haben wir wirklich schon bei ganz vielen Galaxien beobachtet.
Woher, also ich versuche mir das bildlich vorzustellen. Also ich habe die Galaxie, die ist da in der Mitte und leuchtet so fein vor sich hin, die sehe ich. Dann habe ich drumherum eine Gravitationsblase sozusagen aus dunkler Materie. Hm. Hat die nächste Galaxie ihre eigene Gravitationsblase?
Genau, genau so ist es. Also das ist das, was wir eben aus den kosmologischen Simulationen wissen. Wenn wir, ich lasse jetzt mal den ganzen Kosmologie-Teil aus, weil auch die ganze Urknall-Kosmologie funktioniert im Wesentlichen, nur wenn wir da eben die dunkle Materie reinstecken, die eben auch dann beim Urknall und so weiter entstanden sein muss. Wenn da keine dunkle Materie entstanden ist, dann können wir auch das beobachtete Universum nicht reproduzieren. Also wir müssen die ganzen kosmologischen Simulationen sowieso immer mit dunkler Materie machen. Und weil es da eben von dieser Materie so viel mehr geben muss als von der Sichtbaren, simuliert man in diesen kosmologischen Simulationen im Wesentlichen mal die dunkle Materie. Mhm. Und dann hast du halt ja diese sehr diffus, also die klumpt nicht so extrem wie die normale Materie. Ja, also das heißt, die bleibt so in großen, wirklich so groß, meine ich jetzt wirklich irgendwie Dutzende Millionen Lichtjahre in der Größenordnung, ein paar hunderttausend Lichtjahre vielleicht, wenn es sehr klein sind. Also wirklich in sehr, sehr großen, diffusen Wolken, weil die halt nicht so zusammenklumpt. Also die dunkle Materie klumpt nicht so zusammen wie die normale Materie und bildet Sterne oder Planeten oder irgendwie sowas. Mhm. Und du hast erstmal im Universum jede Menge große, diffuse Wolken aus dunkler Materie, die aber Gravitationskraft ausübt. Und diese Gravitationskraft, die sorgt dafür, dass sich die leuchtende Materie, also die normale Materie, in den Zentren dieser Wolken ansammelt. Das heißt, nur wenn wir davon ausgehen, dass das Universum eben angefangen hat als wolkiges Gebilde von dunkler Materie, können wir erklären, wie halt dann auch die Galaxien entstanden sind, weil die sind dann eben die Materie, die leuchtende Materie, aus der die Sterne entstanden sind, die ist dann eben so im Laufe der Zeit in die Zentren dieser dunklen Materiewolken gezogen worden durch die Gravitationskraft der dunklen Materie und dort in den Zentren dieser Wolken, da haben sich dann eben aus der normalen Materie die Galaxien gebildet, die wir heute beobachten im Universum. Hm. Das ist so das klassische Bild, das wir schon kennen und anscheinend, das habe ich jetzt auch nicht gewusst, zeigen diese Simulationen, die uns sagen, dass das so ist, wie ich es gerade erzählt habe, dass es auch in den Galaxien selbst Klumpen, kleinere Klumpen aus dunkler Materie geben muss. Also Klumpen ist das falsche Wort, ich habe gesagt, das klumpt nicht, aber auch natürlich durchdringt die dunkle Materie sowieso alles, also die ist eh überall, aber es muss auch in den Galaxien selbst Bereiche geben, wo die dunkle Materie ein bisschen dichter ist als sonst. Also ja, auch so, also dunkle Materie, Wolken halt in den Galaxien. Ja, und die müsste es geben. Und jetzt hat man vielleicht so eine Wolke entdeckt. Und vielleicht deswegen, weil die entsprechende Arbeit aktuell nur noch als Preprint veröffentlicht ist und noch nicht im Peer Review erschienen ist. Aber ich bin jetzt kein Experte für diese Art der Wissenschaft, aber es klingt zumindest plausibel. Man hat das beobachtet mit Pulsaren, also diese toten Sterne, die extrem kompakt sind, extrem schnell um ihre Achse rotieren und dabei Strahlung in unsere Richtung ausschicken. Ich erkläre jetzt nicht genau, wie ein Pulsar funktioniert, kann man in der Wikipedia nachlesen oder in anderen Podcasts. Aber wir wissen, dass die gibt und wir wissen, warum es die gibt, und die sind sehr gut zu beobachten. Und vor allem können wir die auch als sehr genaue Uhren verwenden, weil die wirklich so, die typische Pulsar schickt so pro Sekunde ein paar tausend Signale raus in extrem genauen Abständen, also wirklich so eine extrem genaue Uhr, und wir können diese Pulse auch extrem genau messen, und wenn wir da Abweichungen sehen, dann können wir da was draus ableiten. Und in dem Fall hat man sich auf Pulsare konzentriert, die einen anderen Stern umkreisen. Das heißt, dieser Pulsar kommt bei seiner Bewegung mal ein bisschen auf die Erde zu, mal ein bisschen von der Erde weg, weil er um den anderen Stern kreist, und das führt dazu, dass sich eben die Frequenz ein bisschen verschiebt. Das ist ganz normal. Das ist ein Doppler-Effekt, so wie das Polizeiauto, das auf uns zukommt und von uns wegfährt, und die Sirene, sie ändert sich. Also genauso kann ich auch messen, wie sich da diese Pulse von den Pulsaren verändern. Und wenn ich das dann alles abgezogen habe, hat man in dem Fall gesehen, okay, nicht abgezogen, aber ich kann quasi aus der Veränderung dieser Pulse, aus diesem quasi Pulsar-Doppler-Effekt, kann ich messen, wie lange einmal rundherum um den Stern braucht. Das ist der Punkt, um den es geht. Das hat man gemessen, und dann hat man gesehen, okay, das verändert sich. Das heißt, die Umlaufzeit der Pulsare um die Sterne, die sie umkreisen, verändert sich langsam im Laufe von so ein paar Jahren. Das war die Messung. Und jetzt hat man mal alles an bekannten Effekten abgezogen, die sowas verursachen können. Und keine Sterne in der Nähe oder sonst irgendwie was man so alles gesehen hat. Hat man alles abgezogen und festgestellt, nein, das reicht nicht, um das zu erklären. Das heißt, auch da wieder muss irgendwo noch irgendeine Masse, die Gravitation ausübt, in der Nähe sein, die dafür sorgt, dass sich die Umlaufbahnen dieser Pulsare verändert. Und wenn man das dann irgendwie alles entsprechend mit den ganzen Modellen abgleicht und sehr viel Mathematik draufschmeißt und dann schaut, ja, wo muss die Masse sein, damit sie all diese Pulsare auf die beobachtete Weise beeinflussen kann, wie groß ist die und so weiter, dann sieht man, okay, das Einzige, was noch fast sinnvollerweise übrig bleibt, ist eine große Wolke aus gravitativ wirkendem Material. Und da, wo sie ist, sieht man aber keine solche Wolke. Also, wie gesagt, okay, dann müsste es eine dunkle Materiewolke sein.
Aber wenn die Umlaufgeschwindigkeit der Pulsare sich ändert, sind die dann überhaupt noch als Pulsare nutzbar? Also wir benutzen die ja als wie nennt man das denn? Als Leuchttürme?
Ja, nein, also das ja schon auch. Also es machen ja nicht alle Pulsare das, sondern nur halt in dem Fall die jetzt in der Nähe dieser mutmaßlichen dunklen Materiewolke sind. Also es gibt andere Pulsare, die wir dann tatsächlich entsprechend besser nutzen können. Und wenn es wirklich um die Grundlage unseres Koordinatensystems geht, dann nehmen wir doch keine Pulsare dafür, dann nehmen wir Quasare dafür. Das sind die Zentren von Millionen, Milliarden Lichtjahren entfernten Galaxien. Das sind quasi sie, weil die sind so weit weg, dass wir da tatsächlich ja keine irgendwie gearteten Positionsänderungen sehen können in irgendeiner menschlichen sinnvollen Zeit. Also die Grundlage, also die Fundamentalkoordinatensysteme basieren auf diesen Quasaren, wenn man es jetzt ein bisschen so lokaler angeben will, das hat man ja auf den glaube der Pioneer und Voyager Plaketten und so weiter, hat man ja da so die paar Pulsare in der Milchstraße genommen und deren Pulse da kodiert, und wenn man das dann richtig dekodiert, dann kann man daraus schließen, wo sich das Sonnensystem befinden muss. Also kann man schon noch machen, aber wie gesagt, in dem Fall gilt das jetzt für diese Pulsare, die eben erstens mal einen anderen Stern umkreisen. Es gibt auch ganz viele Pulsare, die das nicht machen. Die pulsen halt einfach vor sich hin, ohne dass sie irgendwas stört. Und in dem Fall waren es halt 27 Pulsar-Doppelsterne, die halt Anomalien aufgewiesen haben, die halt alle die ähnliche Anomalien sind und die man eben so modellieren kann, dass am Ende rauskommt, da muss irgendwo eine Wolke sein aus Zeug, die dafür sorgt, dass diese Anomalie auftritt. Und die Wolke sieht man aber nicht da, wo sie ist. Also haben die gesagt, ja, das könnte genauso eine Mini-dunkle Materie-Wolke sein, die unsere Modelle eh schon vorhersagen.
Gesehen haben wir sie trotzdem noch. Ich bin ja mal gespannt, ja,
ob, nicht
ob wir das, ja, ja, aber ich bin halt mal gespannt, ob wir es noch schaffen, zu meinen Lebzeiten rauszufinden, was das ist.
Ja, fände ich auch spannend, aber ja. Es ist halt, das kann eigentlich nur die Teilchenphysik lösen, weil die muss diese Teilchen erzeugen, die aus der dunklen Materie besteht und dann entsprechend nachweisen. Es geht, wir haben die Neutrinos auch nachgewiesen. Neutrinos sind ja dunkle Materie, die haben ja alle Eigenschaften, die dunkle Materie hat. Ja, interagieren nicht mit Licht und so weiter, haben aber eine Masse. Also wir können das, die Teilchenphysik kann das, solche Teilchen erzeugen und nachweisen. Nur wir haben halt noch kein Teilchen gefunden, das die Eigenschaften hat, die ein dunkle Materie-Teilchen
und
haben
müsste. Und vor allen Dingen so viele Teilchen, also das sind ja, das sind ja enorme Mengen, ne?
Ja gut, ja, die müssen wir nicht erzeugen, also die sind ja schon da. Aber ja. Die Frage ist, wir müssen sie halt irgendwie, es muss halt ein Teilchen sein, das halt dann ja offensichtlich so viel Energie hat, dass es uns schwerfällt, das in unseren Beschleunigern zu erzeugen. Mhm. Weil wir können nur Teilchen erzeugen mit einer Energie, beziehungsweise halt dann umgerechneten Masse, die nicht größer ist als die Maximalenergie, die wir in unsere Beschleuniger reinstecken.
Und was ist eigentlich mit größeren Beschleunigern? Bauen wir da gerade irgendwas oder haben wir das jetzt zugunsten der Rüstungsindustrie eingestellt?
Weiß ich nicht. Ich erinnere mich, dass in CERN schon entsprechende Pläne existieren. Es war im Sommer hier eine Fotoausstellung in Baden, wo ich wohne. Da haben wir auch so einen Teil mit CERN-Fotos. Und da gibt's immer schon lange die Pläne für den FCC. Der Future Circular Collider. Das ist quasi so das ist dann ein Beschleuniger, für den der bisherige, der LHC, quasi nur noch der Vorbeschleuniger ist.
Geil.
Also der FCC, der ist ja wirklich groß. Ich schau gerade mal, ich habe gerade.
Oh ja, es gibt ein sehr schönes Bild in der Wikipedia. Also, ja.
Der ist, ich habe gerade wirklich die Zahlen nicht mit dem Durchmesser, aber der ist halt deutlich, deutlich größer
als der LHC ist. 27 Kilometer und der FCC soll 90 bis 100 Kilometer groß werden.
Ja, genau. Also das, aber tatsächlich kann ich dir jetzt nicht sagen, wie der Stand da bei der Planung, Bau, Finanzierung, was auch immer ist. Aber das sind zumindest die Pläne, die CERN hat für den nächsten Schritt, den sie bauen. Und was andere Länder machen, weiß ich jetzt nicht, irgendwie China oder sonst was, wenn die USA braucht man jetzt gerade nicht unbedingt drauf warten. Aber China, glaube ich, ich erinnere mich mal so vage, dass ich irgendwas gehört habe, dass China einen großen Beschleuniger baut, aber könnte jetzt spontan nicht reproduzieren.
Es wird ja demnächst wieder Winter. Und in manchen Regionen wird es ja glatt und dann ist Eis auf dem Boden und dann läuft man so lang, rutscht aus und fällt auf die Fresse. Das passiert, weil Temperatur, Reibung und Druck in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, dadurch wird das Eis flüssig, ne, und dann hast du halt das Problem und fällst hin. Stellt sich raus, nein. Saarländische PhysikerInnen haben rausgefunden, dass das nicht an Druckreibung und Temperatur liegt, sondern an den molekularen Dipolen. An den molekularen Dipolen im Eis und denen der Berührungsfläche und der Wechselwirkung zwischen den beiden. Und ich bin diesmal dem Spiegel, der Wochenzeitung, dem Spiegel sehr dankbar, weil die haben tatsächlich einen Abschnitt in ihren Artikel geschrieben, der heißt, oder für Laien erklärt, Wassermoleküle ordnen sich unter 0 Grad Celsius an der Oberfläche in einer regelmäßigen geordneten Kristallstruktur an. Alle Moleküle weisen in dieselbe Richtung. Kommt jetzt etwa ein Schuh in Kontakt mit den Eismolekülen, werden diese durcheinander gebracht. Der Schuh hat an seiner Oberfläche nämlich auch Moleküle und einige Eismoleküle richten sich dann nach diesen aus. Durch diese Verbindung wird das Eis ungeordnet, amorph und letztlich flüssig, dadurch wird's rutschig.
Okay, ja, habe ich verstanden, glaube ich.
Ich auch. Aber und genau deshalb wollte ich das hier nur mal kundgetan haben.
Was kann man denn jetzt dagegen tun?
Nichts.
Okay.
Also stark abkühlen kannst du machen. Also je kälter das Eis ist, desto zähflüssiger ist der Glipsch da drunter. Das heißt, unter sehr, sehr kaltem Eis oder auf sehr, sehr kaltem Eis wirst du wahrscheinlich nicht so schnell auf die Fresse fallen wie bei minus 7 Grad oder so. Ja, und sonst gibt's ja so Spikes zum Unterschnallen, ne?
Ja gut, habe ich noch nie benutzt, aber
ich wollte mir die immer mal kaufen, weil wenn wir hier in Berlin, es ist recht selten, alle paar Jahre nur mal, aber wenn wir hier in Berlin mal so ein Eisgedöns haben, dann liegt es halt wochenlang gefühlt und die Stadtverwaltung oder was auch immer wir hier zuständig sind, die scheinen sich da auch nicht wirklich drum zu kümmern, das mal so wegzuräumen mit irgendwelchem schweren Gerät. Also von daher muss man dran denken vielleicht, ja.
Themen wie Steigeisen oder Klettereisen.
Genau.
Für die Stadt zu kaufen, ist es marginal weniger blöd, als sich ein SUV zu kaufen für die Stadt.
Das kann man schon machen.
Kann man machen. Ja, dann nehme ich gleich das Gegenteil von dem Eis, nämlich die Hitze.
Ich dachte festkleben irgendwo, okay.
Nee, die Hitze. Auch eine Nachricht, die ich schon in diversesten Podcasts gehört habe, aber sie ist interessant und relevant genug, um sie auch in diesem Podcast zu erwähnen. Wir haben festgestellt, das wissen wir jetzt schon, dass das Jahr 2025 das schlimmste Jahr für Waldbrände in Europa ist. Mhm. Mehr als 1 Million Hektar an Land sind verbrannt. Es brennt immer noch im Mittelmeer, in Spanien, Portugal und so weiter. Also ja, es hat wirklich gebrannt, überall im rund um den Mittelmeerraum herum und anderswo auch. Und es gab eine Studie der World Weather Attribution, das ist diese Studie, diese Einrichtung, die Attributionsforschung macht, also sagt, ist das der Klimawandel oder nicht? So sagen sie es auch nicht genau, sondern sie machen Studien, untersuchen, wie würde dieses Ereignis, in dem Fall jetzt Waldbrände, in einer Welt ohne Treibhausgas in der Atmosphäre aussehen und wie würde es in der Welt aussehen, in der wir sind? Und dann kann man sagen, okay, hat überhaupt keinen Einfluss oder hat halt einen Einfluss. Und dann kann man sagen, wie oft sowas mehr auftreten würde, als es früher, mehr auftritt jetzt, als es früher aufgetreten ist. So funktioniert diese Art von Forschung. Und ich weiß, jetzt kommen wieder vermutlich, oder keine Ahnung, wie hier die Hörerschaft ist, die Leute, die sagen, ja, aber der Klimakrise macht ja keine Waldbrände, weil das Wald fängt ja nicht von selbst zu brennen an. Und auch wenn es draußen 40 Grad hat, fängt der Wald nicht zu brennen an, weil da braucht es Temperaturen von so und so viel Grad und so weiter und so fort. Ist alles richtig, aber Wald brennt leichter, wenn er trocken ist, dann fängt er leichter zu brennen an. Wie auch immer er anfängt, meistens sind Menschen direkt oder indirekt verantwortlich, dass der Wald anfängt zu brennen. In seltenen Fällen sind es Blitzschläge, aber meistens sind es Leute, die irgendwie Lagerfeuer machen.
Weit über 90% sind
Menschen. Ja, oder gemacht, Zigaretten wegwerfen oder, keine Ahnung, irgendwie einen heißen Auspuff vom Motorrad abstellen oder sonst irgendeinen Quatsch machen. Ja, also meistens sind es Menschen, die Ursache sind für den Waldbrand, aber damit der Wald brennt, ja, braucht es noch andere Dinge. Wenn es jetzt mal vorher wie 3 Wochen durchgeregnet hat, dann kann ich auch eine Kippe im Wald wegwerfen, was man nie machen sollte. Ja, egal wie der Wald ist, aber da kann ich sie wegwerfen, wird trotzdem kein Waldbrand ausgelöst werden, höchstwahrscheinlich. Ja, und die haben sich jetzt diese sogenannten Brandwetterbedingungen angeschaut und festgestellt, ja, da hat das Klima tatsächlich einen großen Einfluss, weil vor allem die Bedingungen Anfang des Jahres oder im Jahresanfang relevant sind, ja, weil früher war es so, dass es im Mittelmeerraum, ja, im Winter ist nicht eiskalt war, aber es hat zumindest oft geregnet im Winter. Und das tut jetzt nicht mehr so. Die Menge an Winterregen ist um ein Siebtel gesunken und deswegen ist es schon im Frühling und im Sommer sehr trocken in den Wäldern. Ja, und wenn du dann eben dann noch Hitzeperioden, Dürreperioden im Sommer hast, dann ist das wirklich alles knochentrocken dort. Und wenn du dann vielleicht noch entsprechende Windbedingungen hast, dann kann sich so ein Waldbrand, nachdem er mal entstanden ist, wirklich so ausbreiten, wie er es jetzt dann immer öfter tut. Und sie haben halt festgestellt, wirklich, dass es jetzt in der Welt, die wir dank des Klimawandels haben, deutlich häufiger ist. Ja, es ist etwas, was sie sagen, ich zitiere mal hier einen Forscher. In diesem Jahr waren die Brandwetterbedingungen extrem und in unserem aktuellen Klima ist zu erwarten, dass es etwa alle 20 Jahre dazu kommt. Hätten wir keine Klimakrise, dann würde das nur ungefähr alle 100 Jahre passieren.
Und 100 Jahre sind genug Zeit für den Wald, sich zu erholen, ja.
Ganz genau, ja.
Interessanterweise habe ich noch ein Ding mitgebracht, und das ist auch meine letzte Geschichte für heute. Die TU Berlin hat sich, also Brandenburg ist ja auch so ein waldbrandgefährdetes Gebiet und aus verschiedenen Gründen. Es ist halt ein sehr sandiger Boden, also es ist recht trocken. Und wir haben hier ja praktisch keine Wälder, sondern fast ausschließlich Forste, sprich Plantagen, also so Nadelholzplantagen, die natürlich den Boden versäuern und weniger Wasser speichern, durch diese Nadeln, die da liegen und so weiter. Und dadurch ist es halt viel einfacher für so einen Forst abzubrennen, als es für so einen Wald ist. Und sie haben sich mal angeguckt, wie in Brandenburg der Zusammenhang ist zwischen Waldbränden, Vegetation und Besiedelung.
Ja.
Und es ist auch mal wieder
so. Aber der Wald brennt, siedle ich nicht hin.
Nee, da wo die Leute siedeln, brennt der Wald.
Okay.
Je dichter besiedelt, ne, also je mehr Menschen in der Nähe dieser kritischen Vegetation, sage ich mal, wohnen, desto stärker sind die Waldbrände da und desto häufiger sind die Waldbrände da. Was sie halt sagen ist, Das Waldbrandrisiko würde abnehmen, wenn wir eine Verstädterung sehen würden. Also wenn, ne, was wir auch zum Teil sehen, was wir halt in Brandenburg auch zum Teil sehen, ne, die Leute ziehen halt weg und da, wo die Leute wegziehen, sinkt die Waldbrandgefahr. Und daraus leiten sie dann halt die Forderung ab, nicht, dass alle da wegziehen sollen, was kann man natürlich auch machen, aber machen sie nicht, sondern sagen, dass es einfach wichtig ist, das auch noch in die Landnutzungsmodellierung für die Zukunft einzuberechnen. Also einfach zu gucken, so wenn man irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht neu siedelt oder so, das dann vielleicht nicht in der Nähe einer solchen Plantage zu machen, sondern ein Stück weiter weg, weil sonst brennt die Plantage ab.
Ganz genau, ja, das ist ein guter Plan und dann mache ich zum Abschluss noch einmal ganz kurz nochmal Hitze und dann ein Herbstthema als Rausschmeißer.
Oh.
Denn wir haben Hitze, also der heiße Sommer, der wirklich heiße Sommer ist, vermutlich vorbei, weiß man nicht, kann auch im September oder Oktober nochmal heiß werden, aber so die 35 Grad Tage haben wir vermutlich jetzt hinter uns.
Naja, und selbst wenn es nochmal 35 Grad werden, die Nächte werden nicht mehr so warm werden.
Genau, okay. Denn das ist genau das Problem, um das es geht. In ganz vielen Wohnungen wird es im Sommer wirklich, wirklich heiß mittlerweile und zwar so heiß, dass du es auch gar nicht mehr kühl kriegst. Ja. Dann musst du entweder ja umziehen oder technische Lösungen in Anspruch nehmen. Die technischen Lösungen sind entweder nicht machbar oder zu teuer oder beides.
Wenn man oder stromintensiv, genau.
Wenn man sich eine Klimaanlage einbauen will oder so weiter. Oder ja, man kann natürlich auch, das hat schon meine Frau gemacht, da kann man einfach so eine Außenjalousie, das ist hilft sehr, sehr viel, um die Wohnung kühl zu halten. Ja. Ist auch nicht immer trivial, irgendwo eine Außenjalousie anzubringen. Und in dieser, es ist keine wissenschaftliche Studie, es ist einfach nur ein Artikel zum Thema, anscheinend gab es im Internet jetzt im Sommer immer wieder den Hinweis, dass man ja einfach nur Alufolie aufs Fenster kleben muss und dadurch wird es kühler in der Wohnung.
Mhm.
Und jetzt haben sie hier...
Ja, klingt plausibel, wobei drauf kleben würde ich es vielleicht nicht, sondern eher davor spannen, aber gut.
Genau, und genau deswegen haben sie in diesem Artikel die Bauphysikerin Christina Orehunig von der TU Wien interviewt. Mhm. Die hat gesagt, ja, Studien haben wir noch nicht gemacht dazu, aber es ist allein aus quasi ja grundlegenden physikalischen Überlegungen kann man ableiten, dass das funktionieren muss, weil die Alufolie, die reflektiert mindestens 80% der thermischen Strahlung. Und darum wickeln wir unseren Döner ja auch in Alufolie ein,
damit er bleibt. Ja, oder nach weiß ich nicht, irgendwie, wenn du nachts einen Unfall hattest oder so, wirst du ja auch
erstmal
in diese Rettungsdecken eingeschlagen, ja.
Genau, und durch normales Glas gehen 60% der Strahlung durch. Mhm. Das heißt, Alufolie wirkt, um die Strahlung, die Wärme nicht durchkommen zu lassen. Aber, sagt sie auch, die Nachhaltigkeit dieser Methode ist ein bisschen fraglich, weil ich meine, du musst Aluminium ja auch irgendwie herstellen und Aluminiumabbau oder bisschen Abbau, wo Aluminium wird nicht abgebaut, Bauxit wird abgebaut und Aluminium wird hergestellt, ist tendenziell umweltschädlich, tendenziell energieaufwendig. Verbraucht
wahrscheinlich die Alufolie vor deinem Fenster genauso viel Strom wie die Klimaanlage, wenn du sie die ganze Zeit hättest laufen lassen.
Und selbst wenn das egal ist, ja, dann kann man trotzdem noch schauen, wie man das macht. Also wie du gesagt hast, nicht die Alufolie direkt aufs Glas kleben, denn dadurch kann auch das Glas warm werden und oder wärmer, als es sonst werden würde. Und je nach Art des Glases deiner Fenster kann es dann so zu Wärmespannungen kommen und dann kriegst du Risse im Fenster. Und anscheinend hat sie das auch dazu sagen müssen, du solltest die Alufolie nicht innen am Fenster festmachen,
sondern
außen am Fenster.
Innen ist natürlich noch schlauer, weil da kriegst du wahrscheinlich sogar noch stärkere Spannungen in das Material.
Ja, die Hitze ist halt trotzdem innen noch.
Genau, aber platzen die Fenster und bist trotzdem verschwitzt.
Ja, also innen nicht und wenn dann irgendwie Alufolie auf Karton und Karton auf Fenster oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann sagen sie auch, ja, natürlich, welches Thema fehlt jetzt noch hier? Wer hat sie noch nicht eingemischt beim Thema Alufolie auf Fenster? Das Bundesdenkmalamt.
Oh, ja. Oh Gott, ey. Oh.
Oh. Also es ist jetzt keine, ja, das, ich zitiere jetzt hier nochmal, auf Nachfrage reagiert das Bundesdenkmalamt zurückhaltend. Ja, also der Alufolie, also man muss irgendwie Anbringen eines Hitzeschutzes gilt, das Erscheinungsbild des Denkmals zu berücksichtigen. Alufolie, wie in Ihrem Beispiel, ist als suboptimal zu werten. Das Bundesdenkmalamt rät stattdessen zur Beschattung mit Hilfe von professionellen Lösungen. Oftmals gäbe es historische haltende Holzjalousien, die erneuert und wieder aufgehängt werden können.
Ja, kostet ja auch nichts, mal eben so eine historische haltende Holzjalousie zu erneuern und aufzuhängen. Ja, das...
Und für alle, die jetzt weder eine historische erhaltene Holzjalousie haben, noch sich Alufolie irgendwo hinkleben wollen, gibt es tatsächlich von der Expertin empfohlen eine nachhaltige und günstige Lösung. Mhm. Vorhänge.
Ja, außen.
Ein heller Vorhang, ja, außen angebrachte Vorhänge, kann man machen.
Ja gut, aber dann die werden ja nass, dann regnet es da drauf, dann ist die Verankerung nicht ordentlich und dann reißt der ganze Scheiß ab und dann hast du auch noch, ach Gott.
Ja, aber wie gesagt, wenn der Vorhang hell ist und nicht dunkel, dann kann die Wohnung auch damit gekühlt werden.
Also die meinen wirklich Vorhänge außen anzubringen?
Ich zitiere, eine nachhaltigere Lösung und ähnlich günstige Alternative zur Aluminiumfolie können auch außen angebrachte Vorhänge darstellen. Allerdings dürfe der Vorhang keine dunklen Farben haben, dann absorbieren sie Wärme und die Luftschicht zwischen Vorhang und Fenster heizt sich aus. Das kann ja die Wohnung sogar aufheizen, anstatt sie zu kühlen.
Also sehr witzig. Also ich finde das, ja okay, ne, bringe ich halt Vorhänge außen an, aber irgendwie ist das schon ein etwas bizarrer Vorschlag, oder?
Ja, aber ähnlich bizarr wie halt irgendwie Aluminiumfolie da auf die Fenster. Da
ja, nee,
kann ich zumindest, den Vorhang kann ich zumindest aufmachen, wenn ich was sehen will. Die Aluminiumfolie muss ich wieder runterklettern.
Stimmt, das ist ja auch noch blöd. Ja, dann bräuchte man vielleicht so Rahmen mit Aluminiumfolie, ja. Ich hab's.
Ja.
Holzjalousien.
historisch
erhalten Holzjalousien mit Aluminium außen bespannt, die man dann so vorklappen kann.
Mhm. Ja. Aber wenn ich Holzjalousien habe, dann brauche ich kein Aluminium.
Ja, das stimmt. Aber doppelt hält besser.
Ja, wahrscheinlich. Gut, aber wir wollten ja mit Herbst aufhören.
Genau. Und
mit Hitze, das Problem mit den Alufolienfenstern können wir noch bis nächsten Sommer klären. Nein, was kriegt man im Herbst? Schnupfen. Und was kriegt man noch im Herbst? Covid.
Ja.
Also das kriegen wir jetzt auch seit Neuestem. Aber eine interessante Studie von der National Jewish Health Clinic. Frag mich nicht, wo die her ist. Vermutlich, wenn es die National Jewish ist aus Israel.
Klingt ein bisschen
aber,
so.
Ja, habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Ich habe nur die Uni aufgeschrieben und nicht das Land. Aber die haben eine Studie gemacht und festgestellt, dass eine Infektion mit Rhinoviren, also das, was den normalen Schnupfen macht, schützt dich vorübergehend vor einer Infektion mit Covid-19.
Ach komm, wie vorübergehend?
Ja, also sie haben insgesamt 36.000 Abstrichproben untersucht aus Rache und Nasen aus 1400 Haushalten in den USA und Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Rhinovirus-Infektionen in den vorangegangenen 30 Tagen hatten eine um 48% geringeres Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion.
Das ist ordentlich. Aber wahrscheinlich, also ich vermute da ja auch eine geheime Geheimverschwörung der Arbeitgeber dahinter, die einfach nur durchsetzen wollen, dass die Leute mit Schnupfen wieder arbeiten kommen.
Ach Gott, ja, das machen sie so, dass da müssen sie die Arbeitnehmer nicht mal durchsetzen.
Stimmt,
die meisten Menschen gehen von selbst dahin.
Stimmt.
Also sie wissen noch nicht genau, warum das so ist, aber sie sagen, dass es da vielleicht zwei Gene gibt, die durch Gene vom Immunsystem, weiß nicht genau, wo die Dinger her sind, aber die Gene, die werden durch leichte Atemwegserkrankungen aktiviert und die sind dann, die gehören zu den Rezeptoren, die quasi Viren bemerken können, also, dass sie da sind und dann die Produktion von Abwehrstoffen in Gang setzen.
Okay,
und dann macht der Schnupfen der setzt die quasi in Alarmbereitschaft, der Schnupfen, diese Gene, und dann sind die schneller dabei, wenn dann das Corona kommt.
Das ist ja krass. Es gab doch auch, kürzlich gab es doch auch noch eine Arbeit, die sich, wie hieß das Zeug? Acelastin angeguckt haben. Das war, das glaube ich, dieser Stoff aus der Rotalge, oder war das wieder was anderes? Wo auch während der Pestjahre gerüchtelte es schon mal so ein bisschen in der Gegend rum, dass das Zeug auch das Infektionsrisiko verringern kann. Ist ein Nasenspray, kannst du einfach so eine Apotheke kaufen. Und da haben sie jetzt eine Studie gemacht, die das bestätigt hat.
Ach.
Das ist jetzt nicht viel, also wir reden jetzt irgendwie nicht, ich glaube, es sind irgendwie 10% nur oder irgendwie sowas. Aber trotzdem, es hilft. Das heißt, wenn du Schnupfen hast und dir das Zeug reinhaust und eine Maske trägst, solltest du eigentlich nie wieder Covid kriegen.
Ja, aber trotzdem, wenn ihr Schnupfen habt, geht nicht zur Arbeit. Und wenn ihr die Angst habt, Covid zu bekommen, dann lasst euch impfen. Das hilft zwar nicht von der Infektion, aber sorgt dafür, dass ihr nicht so fies krank werdet, wenn ihr es bekommt.
Genau so.
Ja. Ja, das war
meine. Kommen wir zur Reklame.
Genau, Reklame haben wir noch. Ich mache noch einmal Reklame für Leverkusen. Leverkusen, was ist los mit euch? Kommt in die Sternengeschichten Live-Show am 28. September. Sternengeschichten Live, ich mache eine tolle Podcast-Show. Da gibt's eine Rettung der Welt.
Hast du nicht alle Tickets verkauft gekriegt oder wieso?
Leverkusen ist, nee, das sind noch nicht alle. Es sind so viele Tickets verkauft, dass ich mich jetzt nicht aktiv schämen muss dafür. Also es ist so, also gerade so dreistellig, aber da würden noch einige reinpassen in Leverkusen.
Okay. Leverkusen.
Genau. Ja, keine Ahnung. Aber kommt dahin, es gibt halt, ich erkläre, wie man die Welt rettet, ich erkläre, was mit Astrologie passiert. Wir reden übermehrdimensionale Eichhörnchen. Ich mache eine extra exklusive Sternengeschichte über Leverkusen, die es ausschließlich am 28. September in Leverkusen zu hören gibt und nie wieder danach oder davor oder sonst irgendwo. Die gibt's nur dort zu hören, wenn ihr dort seid. Es gibt die berühmte kosmische Waffel, es gibt noch ein paar andere Experimente. Also es gibt lustige Sachen, unterhaltsame Sachen, Sternengeschichten live in Leverkusen. 28. September. Kommt dahin und gibt da noch andere Sternengeschichten-Live-Shows, aber die gibt's dann erst wieder im Dezember in Essen, in Dortmund, in Düsseldorf und in Berlin. Berlin ist fast voll, aber Essen, Dortmund und Düsseldorf, da gibt's noch Tickets und wer die gerne in Österreich hören will, die Sternengeschichten-Live-Show oder sehen will, kann das auch machen. Im Januar geht's da los in Wien und dann in Salzburg und andere Orte. Alles unter sternengeschichten.live und dann kann ich noch für die Österreicherinnen und Österreicher oder die reisewilligen Menschen aus Deutschland und dem Rest der Welt sagen, dass im Oktober jetzt die neue Science Buster Saison losgeht und zwar mit neuer Show und neuem Buch zur neuen Show. Also alles neu. Das Buch heißt Aus. Ja, also Aus, Ausrufezeichen.
Aus.
Es geht, ja.
Wie man es halt so mit Hunden macht. Aus.
Genau.
Ab.
Es geht, ganz genau. Es geht um das Ende, um die Unendlichkeit, also alle möglichen Dinge in der Welt, die unendlich sind oder zu Ende gehen oder um das Ende. Wir fragen, wo ist das Ende? Wann kommt das Ende? Wie ist das Ende? Wie kommt man zum Ende? Also alles,
wie das Ende ist, kann ich dir sagen, es ist nah.
Ja, oder weit weg, je nachdem. Also aus allen
möglichen Wissenschaften. Wenn man den Christen glaubt, ist seit ungefähr 2000 Jahren morgen alles vorbei.
Ja, aber die Christen sind Anfänger. Deswegen, das Buch zwar aus heißt, aber die Bühnenshow, die neue zum Buch Weltuntergang für Fortgeschrittene.
Ah.
Weil die Religion kriegt seit Jahrtausenden nichts auf die Reihe mit Weltuntergang, drum nehmen wir in der Wissenschaft das jetzt in die Hand. Das heißt, sowohl im Buch als auch Show geht's aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Blickwinkel betrachtet, die Themen Ende und Endlichkeit und so weiter. Also aus Biologie, aus Astronomie, aus Physik. Also wir schauen auf das Ende und Endlichkeit und gibt Vorpremieren dazu, aber die sind alle so im Wiener Umland, in so kleinen Theatern, Melk, Brunnen am Gebirge, Fischerment und so weiter. Also wer da nicht gerade her ist, braucht da auch nicht dringend hinfahren. Aber die offizielle Premiere der neuen Show wird am 16. Oktober im Stadtsaal in Wien stattfinden und dann fahren wir halt durch die Gegend. Wir sind dann wieder nochmal in Wien, in Linz, in Graz und so weiter. Wir kommen nach St. Pölten, wir kommen damit auch nach Deutschland 2026 und auch da in den Shownotes gibt es die entsprechenden Termine und dann könnt ihr euch noch das Sternengeschichten Hörbuch kaufen, das ich gesprochen habe, dann freut sich der Hörbuchverlag und ich auch und dann habe ich, glaube ich, jetzt alles an Werbung fürs Erste gemacht, was ich bewerben wollte.
Florian Freistetter, ich danke dir.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.